Im Rahmen des Wettbewerbs Dezentrale Energieerzeugung im Stromnetz der Zukunft, wo heute eine Modellkommune aus Nordhessen vorgestellt wurde, hat der Vizebürgermeister der Gemeinde oder der Stadt Dardesheim im Harz einen Vortrag gehalten über seine Stadt und über das Energiekonzept, was dort seit einigen Jahren umgesetzt wird. Ich zitiere, also bei mir jetzt am Mikro, Diplom-Ingenieur Ralf Vogt, wären die erneuerbaren Energien nicht da, es würde niemand unsere Gemeinde kennen. Warum?
Es ist eine kleine 1000-Seelen-Gemeinde am nördlichen Rand des Harzes. Kein touristisch großer nennenswerter Bereich. Und von daher würde also diesen Ort kaum jemand besuchen oder auch kennen.
Sie haben im Rahmen Ihres Vortrags gesagt, Sie hätten etwas anders gemacht als andere. Können Sie es vielleicht kurz skizzieren?
Ja, wir haben bei uns die Bürger einbezogen. Wir haben frühzeitig die Bürger beteiligt, ihnen die Möglichkeit zu geben, an den Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien mit teilzunehmen und damit natürlich auch dieses selbstständig beeinflussen zu können.
Was waren die konkreten Schritte? Also Sie haben erzählt, in den 90er Jahren das erste Windrad.
Ja, in den 90ern die ersten Windanlagen, bis zum Jahr 2003 der Windpark, der auch heute international besucht wird, um zu sehen, was ist Windanlagentechnik eigentlich wirklich. Parallel dazu die Entwicklung Solarenergie, parallel dazu Studien im Bereich Biomassenutzung, Wärmenetze, also das gesamte Portfolio, das erneuerbare Energien auch hergeben.
Wo steht Dardesheim heute?
Heute steht Dardesheim bei einer 40-fachen Elektroproduktion der eigentlich benötigten Menge. Wir exportieren also Strom in umliegende Orte. Wir haben die Hälfte der Haushaltsstrombedarfs erzeugen wir aus Sonnenenergie im Bereich oder über installierte Voltaikanlagen. Und wir sind natürlich dabei, im Bereich der E-Mobilität hier ein Prozedere umzusetzen, rückspeisefähige Fahrzeuge innerhalb eines neuen Projekts zu entwickeln, die dann auch zukünftig Speicherleistungen in der Region aufbringen können, wenn Sonne nicht scheint oder der Wind auch nicht weht.
Im Bereich Windenergie sind Sie einen ganz besonderen Weg gegangen. Ihnen war es wichtig, Ihre Bürger zu beteiligen. Sie haben gesagt, alle, die den Park nicht sehen, können das bei sich gerne selber machen, aber sie können sozusagen nicht investieren. Also was war der Grund dafür, so eine Entscheidung zu treffen?
Wir haben also sehr oft Fondsmodelle in Deutschland. Das heißt, irgendjemand in München hat eine Menge Geld über und legt in Windparks an, schöpft dann die Wertschöpfung, die dort in der Region entsteht, ab. Aber davon hat die Region nichts. Wir gehen den Weg, wenn jemand an einem Windpark liegt, diesen auch sieht, es nicht alle akzeptieren das, dann soll man aber die Vorteile, die sich daraus ergeben, auch im Bereich der finanziellen Mittel oder der Beteiligungen, dann auch diesen Personenkreis vorbehalten. Und deshalb haben wir für uns beschlossen, es kann kein Münchner bei uns Geld anlegen, aber es kann jeder aus unserer Region dort investieren und haben damit natürlich auch erzeugt, dass als Beteiligte des Windparks eine ganz andere Stimmung für den Windpark da ist.
Sie haben gesagt, Proteste gab es. Also wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, wenn es Proteste gab, dann gab es auch Veranstaltungen mit den Bürgern. Es gab Fahrten, wir haben uns Anlagen angesehen, wir haben uns die Hersteller angeguckt. Wir haben also viele Veranstaltungen gemacht, um über diese Themen zu sprechen und haben damit natürlich auch viele Meinungen, die da waren, ausräumen können. Weil es sind sehr oft Vorurteile, es sind sehr oft auch geschürte Vorurteile. Und bei uns konnten die Bürger also sehen, dass Windanlagen keinen Krach machen, dass auch Schattenschläge nicht unbedingt gefährlich sind, so sie nicht unbedingt an einer Straße sind. Und man kann vieles auch machen, dass wir auch in Hauptwindrichtungen keinen Park gebaut haben, obwohl man da einen hätte bauen können. Also es wurde immer mit der Region, mit den kommunalen und örtlichen Vertretern und mit den Bürgern alles gemacht.
Sie sagen geschürte Vorteile, wer schürt?
Ja, wir haben alte Energielieferanten und große Energiekonzerne, die natürlich nicht erbaut sind über das, was die Windenergie heute zu leisten in der Lage ist, zumal die Erzeuger dann auch nicht die großen Konzerne sind. Aber das sind kleinere regionale Strukturen, das sind Gewerbetreibende und Betriebe vor Ort, die bei uns Steuern zahlen. Und wir möchten natürlich denjenigen Hand in Hand arbeiten, die in unserer Region für Arbeitsplätze sorgen, für Wertschöpfung sorgen und auch für Daseinsvorsorge sorgen.
Und das heißt, können Sie es ungefähr quantifizieren, wie es gelaufen ist jetzt in Ihrem konkreten Fall, was die Wertschöpfung vor Ort angeht? Weil wir hören es immer wieder und es wird immer wieder als Argument eingeführt oder angeführt, um pro Erneuerbare sich zu engagieren.
Ja, also die Gewerbesteuereinnahmen, die dann mal von dem Windpark fließen werden, werden also in der Lage sein, die desolate Haushaltslage der Kommune langfristig zu konsolidieren. Wir haben weitere Förderungen oder auch Sponsoring von Vereinen, von weiteren Veranstaltungen regional, so dass also die Region sehr stark partizipiert. Die Pachten, die Besitzer kriegen für die Flächen, auf denen Windanlagen stehen, sind ein Vielfaches der Pachten, die sie normalerweise ansonsten für landwirtschaftliche Nutzung kriegen würden. Und auch die Anteile, die der Bürger erhält, wenn er dort Kommanditist ist in unserer Struktur, ist natürlich auch ein Mehrwert, den er vor Ort aus den Energien zieht und eine Wertschöpfung, die auch regional dann wieder zum Einsatz kommt.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie das Glück gehabt haben, dass Enercon sozusagen auch in Anführungszeichen in Ihrem Herrschaftsgebiet liegt, also da auch die Wertschöpfung vor Ort bleibt.
Ja, das gesamte Investvolumen oder 90% der Investitionsvolumen des Windparkes war für uns möglich in der Region zu belassen, ein Großteil sicherlich zu Enercon. Aber ein Großteil auch an regionale Betriebe, die die gesamte Infrastruktur für diesen Windpark herstellten und da über mehrere Jahre eine stabile Arbeit hatten und sich entsprechend auch aufstellen konnten.
Stichwort, ist das jetzt irgendwie vorbei oder wie sieht es jetzt ganz konkret aus, nachdem ein Windpark fertiggestellt ist mit Arbeitsplätzen?
Die Investitionen sind sicherlich im Moment abgeschlossen. Es werden zwar noch kleinere, weitere Windanlagen gebaut, aber das insgesamt werden auch weiterhin die Betriebe partizipieren. Wir haben eine Servicestation mit 8 jungen Mitarbeitern, die also den Windpark warten. Es wird weitere ständige Arbeiten geben im Bereich der Leitungsnetze. Und wir haben natürlich auch viele Gäste, die den Windpark besuchen, die vor Ort verpflegt werden, die untergebracht werden, die informiert werden. Das sind alles Arbeitsplätze, die hat es früher nicht gegeben. Die sind also durch den Windpark und durch die Strukturen, die sich hier mit dem Windpark entwickelt haben, neu entstanden.
Also könnte man, gerade wenn man an die ostdeutschen Regionen denkt, ja, hört man ganz, ganz viel vom demografischen Wandel. Sie berichten gerade, dass 8 Leute Service-Mitarbeiter sind am Windpark selber, wo sie stolz darauf sind, dass sie dort geblieben sind. Also sind die Erneuerbaren auch ein Motor dafür geworden, die Region attraktiv zu halten?
Windanlagen oder auch andere erneuerbare Energieanlagen sind in der Regel Hightech-Anlagen und sind Arbeitsplätze für motivierte junge Leute und geben natürlich für uns in der Region die Möglichkeit, junge Leute zu halten, Abwanderung zu verhindern und für die Demografie der Region und auch für die Demografie in Deutschland, denke ich mal, sind solche zukunftssicheren Arbeitsplätze im Bereich der Energieversorgung sehr, sehr wichtig.
Vielleicht noch ein Stichwort zum Netz. Es wird also hier in unserer Region Nordhessen wird gerade ganz, ganz heftig gerangelt um die Konzessionen werden neu ausgeschrieben, sind neu ausgeschrieben. Ne? Also E.ON Mitte bewirbt sich darum in unserer Region. Es gibt einen anderen Zusammenhang, der sich auch darum bewirbt. Wie ist das bei Ihnen in der Region gelöst?
Bei uns stehen also die Netze auch zur Ausschreibung. Wir sind dabei, kommunale Strukturen aufzubauen und nach Möglichkeit diese Netze wieder zurück übernehmen, weil wir dann in der Lage sein werden, zukünftig regionale Netze als erneuerbare Energienetze zu fahren. Dann über 50% erneuerbare Energie im Netz. Heißt, wir brauchen dann keine EEG-Umlage mehr zu ziehen. Und ein 8-Cent-Strom einer Windanlage erzeugt, kann dann natürlich über sehr kurze Wege dem Bürger zur Verfügung gestellt werden und er muss dann keine 25 Cent mehr kosten.
Also für Sie auch ein klares Plädoyer dafür, auch dann, wenn man so viel regenerativ macht, auch die Netze mit zu übernehmen und zu betreiben.
Nur wenn die Netze dann auch mit übernommen und betrieben werden, wird man in der Lage sein, die Vorteile, die erneuerbare Energien in regionalen Netzen haben, dann auch wirklich nutzen zu können. Und wir brauchen unsere Bürger, die mit uns die Erneuerbaren weiterentwickeln müssen. Und wir müssen die Bürger natürlich von den Vorteilen der Erneuerbaren auch partizipieren lassen. Nicht, was heute immer nur diskutiert wird, dass erneuerbare Energie den Strom teuer macht. Wir haben schon bei Untersuchungen festgestellt, dass erneuerbare Energie auch in der Lage sein wird, Netze zu entlasten. Und das heißt, Netze entlasten, wir brauchen dort kleinere Investitionen. Wir brauchen sicherlich Investitionen in den Niederspannungsnetzen, aber inwieweit wir dann Hoch- und Höchstspannungstrassen in Größenordnung weiterentwickeln müssen, die dann sehr, sehr teuer sind, das ist eine Frage, die dann sicherlich neu diskutiert werden muss.
Mhm. Wer jetzt neugierig geworden ist, sich das Konzept mal anzuschauen in der Stadt Dadesheim, was macht der?
Der ruft ganz einfach in Dadesheim bei den Regenerativkraftwerken Harz an oder dann auch kommt vorbei im Infozentrum, das wir dort haben, wo wir über all das, was wir in Dadesheim machen, sehr gerne berichten. Aber es ist erforderlich, voranzumelden, weil wenn jemand nur einfach da ist, kann es sein, dass wir gerade auf der Flucht sind und irgendwo Vorträge halten oder auch das Dadesheimer Modell präsentieren oder auch an den Projekten arbeiten und damit dann leider Gottes nicht die Zeit hätten, um die entsprechenden Informationen geben zu können.
Okay, Herr Vogt, bis hierher ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.